Mensch, Mose, du strahlst ja wie noch was, werden sie gesagt haben. Das kann man ja fast nicht mit angucken. Als Mose vom Berg runterkommt und da so ein Strahlen auf seinem Gesicht hat, das ist ja schon ein bisschen eine skurrile Geschichte, die wir da gerade vorgelesen bekommen haben. Da strahlt er so, dass sie sich sogar ihren Blick wegwenden müssen, weil sie das Leuchten auf dem Angesicht von Mose gar nicht aushalten können. Und Mose sagt, na ja klar, ich bin Gott begegnet, deshalb strahle ich so. Vielleicht hat man zu dir auch schon mal gesagt, Mensch, du strahlst ja. Das kann man ja kaum aushalten vielleicht. Mensch, was begeistert dich denn so? Wem bist du denn begegnet? Vielleicht nicht ganz so ein Strahlen wie bei Mose, ja, nicht so, dass man die Augen jetzt irgendwie abwenden muss, aber Strahlen sagen wir auch, wenn jemand total begeistert ist oder wenn man jemand einfach ansieht, wie fröhlich er ist, vielleicht ja über eine Begegnung. Weiß nicht, weil man dir zum letzten Mal gesagt hat, hey, du strahlst ja, Mensch, und vielleicht gefragt hat, was war denn? Wem bist du begegnet? Oder wem müsstest du denn begegnen, dass du so strahlst? Wirklich über beide Backen, soweit es geht. Müsste es vielleicht dein Ehepartner sein oder, weiß nicht, jemand Berühmtes vielleicht? Machen wir mal folgende Überlegung. Stell dir mal vor, du kannst dich mit irgendjemandem treffen, den du willst, freie Wahl. Egal, ob derjenige in deiner Nähe lebt oder weit weg oder ob der schon gelebt hat irgendwann mal. Wer wäre das? Mit wem würdest du dich gern mal treffen, sodass du so richtig begeistert bist? Gibt es da jemand? Haut einfach mal raus, was euch so einfällt. Das traut sich keiner, gell? Also ich mach mal einen Anfang. Ich war gestern bei einer Tagung, wo der David Kadel da war. David Kadel ist ein Motivationstrainer, der immer mit Bundesliga-Clubs arbeitet und der mit Jürgen Klopp quasi auf Du und Du ist. Also der hat die Handynummer, der sitzt manchmal mit dem zusammen zum Kaffee trinken und schreibt Bücher mit dem zusammen. Und wenn der das so erzählt, dann habe ich gedacht, naja, das wär schon auch mal cool. Also mit Jürgen Klopp könnte ich mich schon auch mal treffen und ein bisschen unterhalten, weil ja, Jürgen Klopp, über den kann man sich auch über den Glauben unterhalten, das ist wirklich spannend. Das wäre zum Beispiel einer, mit dem würde ich mich gern treffen. Jetzt seid ihr dran. Mit wem würdest du dich denn gerne mal treffen? Martin Luther. Was würdest du machen mit Martin Luther? Frage. Genau, wie ist es gegangen? So viel Druck, wie war das mit der Bibelübersetzung? Was weiß ich, da gibt es ganz viele Fragen. Martin Luther mal treffen, das wär's doch. Sonst niemand, das gibt's ja nicht. Bonhoeffer, ja. Wie war das damals in der Zeit, als die Verfolgung war, als man vielleicht auch überlegt hat, was ist jetzt die Aufgabe der Christen, gegen das Nazi-Regime vorgehen oder erdulden? Also solche Fragen vielleicht? Ja? Oder hast du noch andere an Bonhoeffer? Ja. Also wie kann man im Angesicht des Todes, im Wissen, dass der Tod wahrscheinlich kommt, mit der Botschaft umgehen, mit der Situation umgehen? Ja, spannend. Bonhoeffer wäre bestimmt ein toller Gesprächspartner. Wer noch? Bitte? Paul Gerhardt. Was würdest du denn fragen? Ja. Mit dem Leid umgegangen ist, das er erlebt hat, gell? Für die, die zu Hause ist, vielleicht nicht so gut hörten, gell? Paul Gerhardt, der viele Kinder verloren hat, bedrückt worden ist, wie er dann trotzdem seinen Glaube so hat aufrechterhalten können, so positive, fröhliche Glaubenslieder hat oder zuversichtliche Glaubenslieder hat schreiben können. Toller Gesprächspartner, bin ich ganz sicher. Wird sich niemand gern mit Thomas Müller treffen vielleicht oder so, das wäre doch bestimmt auch nett. Oder mit irgendeinem Influencer oder so, da gibt es doch bestimmt auch welche, wo man sagt, ach ja, das wär's. Ich habe noch mehr Vorschläge. Neil Armstrong, mit dem würde ich vielleicht mal zusammensitzen und ihn fragen, wie ist es eigentlich so, wenn man seinen ersten Fuß auf den Mond setzt? Ja, wie fühlt sich das so an? Die ganze Welt guckt zu. Wäre bestimmt ein spannender Gesprächspartner. Oder Otto Lilienthal, ja, dem würde ich vielleicht, wenn ich mit dem zusammensitzen würde, würde ich sagen, hey Otto Lilienthal, hey, was aus deinen Flugversuchen geworden ist, die dir das Leben gekostet haben, ja, aber was, wenn du sehen könntest, was da draus entstanden ist, Mensch, könntest stolz auf dich sein, so vielleicht. Viele sagen bei der Frage, ich würde mich gern mit Gandhi treffen. Was schwätzt man mit dem so? Ist was, Kerle. Vielleicht, weiß nicht. Der Dalai Lama kommt übrigens auch oft vor bei solchen Fragen. Wenn man im Internet danach gefragt wird, mit wem man sich gern treffen würde, ist der Dalai Lama ganz besonders interessanter Gesprächspartner wohl. Finde ich auch spannend, ja. Habe ich mir auch gefragt, was würde ich mir mit dem Dalai Lama unterhalten? Was würde mir jetzt gar nicht so arg viel einfallen? Irgendeiner hat geschrieben im Internet, er wird sich gern mit John F. Kennedy und Harvey Lee Oswald gleichzeitig treffen. Und dann würde Harvey Lee Oswald fragen, ob er tatsächlich das Attentat auf Kennedy verübt hat oder ob es ihm nur so angedichtet worden ist. Auch das wäre ja interessant, die Paarung, die da so zusammenkommt. Es gibt noch viele Möglichkeiten, mit Frank Sinatra sich treffen und ein Lied trällern, das wäre natürlich auch schön, oder mit Fred Astaire, also das Tanzbein schwingen, vielleicht Ludwig der 14. mal fragen, wie es sich so als Luxuskönig so lebt oder so, wäre bestimmt auch mal eine spannende Überlegung, oder Nelson Mandela und Bischof Tutu zusammen was über die Geschichte Afrikas zu lernen, da wäre bestimmt was los bei den Zweien, also da könnte man was erleben, wenn man die an einem Tisch hätte, oder mit Bob Marley und Jimi Hendrix auf einer Bühne stehen und Musik machen. Ha, das wäre schon auch mal ein Erlebnis. Also muss man schon sagen, Thomas Gottschalk und Günter Jauch vielleicht zusammen bei euch am Esstisch. Das wäre doch auch mal sicherlich ein unterhaltsames Mittagessen. Oder vielleicht dann tatsächlich auch Personen, die aus der Bibel kommen. Petrus mal fragen, wie ist es eigentlich so, wenn man aufs Wasser steigt und es hält? Also wie fühlt sich das so an? Oder vielleicht die Frau von Petrus fragen, wie ist es eigentlich so, wenn der Mann auf einmal einem Rabbi hinterherläuft und gar nicht mehr zu Hause ist? Wie macht man das eigentlich? Wie unterstützt man das eigentlich? Wie geht es so? Oder Maria und Josef fragen, wie ist es, wenn man da ein Engel kommt und sagt, ihr sollt den Sohn Gottes zur Welt bringen? Wie war das damals? Sich erzählen lassen, was sie so erlebt haben. Also es gibt schon so viele spannende Gesprächspartner, die man sich wünschen könnte. Eva zum Beispiel, wie kannst du nur auf eine Schlange hören? Ne? Was soll denn das? Was hast du dabei gedacht? Oder vielleicht wäre ein Wunschgesprächspartner von dir auch jemand, der so ein bisschen persönlicher mit deiner Geschichte zu tun hat. Vielleicht den Großvater, den du nie kennengelernt hast. Oder einen Urgroßvater oder so. Mal kennenlernen, jemand aus der eigenen Biografie. Oder vielleicht auch die fremde Dame, die da irgendwo mal gesessen ist, aber man hat sich nicht so richtig getraut, sie anzusprechen. Und dann war sie weg und die Situation war vorbei. Und im Nachhinein denkt man, ach ja, die würde ich gerne mal wieder treffen. Vielleicht gibt es was Ähnliches bei dir, wo du sagst, ja, dann würde ich strahlen vor Freude, wenn das möglich wäre. Wir hören heute von so einer Begegnung, von einem, dem wird quasi so ein Wunsch erfüllt, ein Treffen, das für ihn ein ganz besonderes war, nämlich Petrus und auch noch zwei andere Jünger, die bekommen genau das. Und lesen wir heute einen Text, der uns für diesen Sonntag gegeben ist, von so einem Treffen. Matthäus 17, Vers 1 bis 9 steht er. Und da steht Folgendes. 6 Tage später, so fängt der Text an, dann muss man wissen, was 6 Tage vorher war. Also direkt davor wird erzählt, was die 6 Tage davor war. Da war nämlich kurz davor das Bekenntnis von Petrus, wo er zum ersten Mal sagt, ja, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und dann antwortet Jesus ihm, ja, auf dich, Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels und deshalb nennen wir dich jetzt auch Petrus. Das war 6 Tage vorher. Und dann hat Jesus sein Leiden angekündigt, hat gesagt, ich werde auf einen schweren Weg gehen, ich werde sogar sterben. Das hat er den Jüngern erstmal so vor den Latz geknallt. Und dann haben sie 6 Tage lang Zeit gehabt, um damit klarzukommen mit dieser Botschaft. Nicht so einfach. 6 bestimmt nicht so einfache Tage im Leben von den Jüngern. Und 6 Tage später passiert Folgendes. 6 Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Johannes und Jakobus mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du willst, baue ich 3 Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Als sie den Berg wieder hinunterstiegen, befahl Jesus ihnen, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Eine Starbesetzung trifft auf dem Berg. Für Petrus muss ein Traum in Erfüllung gegangen sein, dass er da dabei sein darf. Er trifft Mose, er trifft Elia, das sind die Helden seiner Kindheit, kann man sagen. Wenn man als Jude damals aufgewachsen ist und die ganzen alten Schriften studiert hat und gelernt hat, dann kannte man natürlich Mose und Elia, man kannte die Geschichten, man kannte die Bedeutung von denen in der Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel hat. Und wahrscheinlich hat er viele Fragen gehabt an Mose und Elia. Wie schwer waren die Tafeln mit den Geboten zum Beispiel und wie genau waren sie gemeint und wie ist es, wenn man dann runterkommt und dann steht da das goldene Kalb oder sowas könnte man den Mose fragen oder den Elia, wie ist es eigentlich so in einem Feuer fahren zu dürfen. Also da würden einem viele Fragen einfallen, dem Petrus ganz sicher. Und wenn die beiden mit Jesus sprechen, dann ist es ein Erlebnis für ihn, dass er das miterleben darf. Da muss man vielleicht gar nichts selber sagen, sondern dann sehen, staunen, erleben, aufsaugen, zusehen. Allein der Anblick, die 3 zusammen, wo gibt's denn das mal? Die 3 aus verschiedenen Zeiten kommen hier zusammen. Treffen wie von guten Freunden, aber vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine Art Mitgliederversammlung vom Club der Promis der Geschichte Israels. Da gäbe es noch ein paar andere. David und Abraham haben sich entschuldigen lassen, die wären vielleicht auch noch wichtig. Aber mit Mose und Elia sind schon die ganz großen Promis der Geschichte Israels da auf diesem Berg. Und die sind nicht zufällig da. Das hat schon einen Sinn, warum Mose und Elia auf diesem Berg auftauchen. Daran kann man nämlich was erkennen. Mose ist der, der in der Geschichte Israels, wenn man auf die Geschichte Israels blickt, der steht sinnbildlich für alles, was Gott mit dem Gesetz seinem Volk weitergegeben hat. Also durch Mose hat Gott seinem Volk die Gesetze gegeben, seinen Anspruch, seine Erwartungen, aber auch die Möglichkeiten, wie man damit umgeht, wenn man diesen Erwartungen nicht gerecht wird, wenn man schuldig wird. Auch die Möglichkeiten der Versöhnung, der Vergebung sind durch Mose dem Volk gegeben worden. Dafür steht Mose, die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel hat, das Gesetz. Und dann gibt es Elia, der steht für die Propheten. Für die Verheißungen, die Gott durch die Propheten dem Volk Israel mitgegeben hat, für das, was kommen wird, die Aussichten, auch die Warnungen. Und so kommt dieses Gipfeltreffen zustande. Deshalb sind hier Mose und Elia. Der das Gesetz repräsentiert und der die Prophetie repräsentiert. Und Jesus steht dabei, der beides erfüllt. Jesus ist der das Gesetz erfüllt und Jesus ist der die Prophezeiungen, die Verheißungen erfüllt. Das, was hier passiert auf diesem Berg, ist nicht nur ein lockerer Talk, sondern hier wird eine Verbindung deutlich gemacht, schon allein durch die Zusammensetzung der Menschen, die hier auftauchen. Eine Verbindung durch die ganze Geschichte Israels. Und das wird für die drei Jünger sichtbar, in denen die da vor ihnen stehen. Petrus findet es super. Der genießt es richtig. Der sagt, Mensch, ist super, hier bleiben wir doch. Lasst uns Hütten bauen. Wir machen am besten eine mehrtägige Konferenz aus diesem Treffen. Und ich sorge für die Übernachtungsmöglichkeiten, Jesus. Komm, ich baue dir eine Hütte, Einzelzimmer und dem Elia eine und dem Mose eine und dann ein richtig schönes Treffen, eine lange Konferenz, dann können wir uns mal ausgiebig unterhalten. Er will das Ganze festhalten, er will das konservieren, was er da gerade erlebt, weil es ihm so gut tut. So wie man heutzutage manchmal Dinge, von denen man begeistert ist, auch gern konservieren möchte. Fällt euch vielleicht auf, dass man heutzutage die wertvollen Momente ganz oft konservieren möchte, festhalten möchte. Wenn man im Konzert ist und begeistert vom Konzert, dann holen da alle ihre Smartphones raus und filmen dieses Konzert, wo man sich denkt, warum filmt man das eigentlich? Genieß es doch auch mal. Aber stehen dann alle und filmen, weil man es ja vielleicht hinterher noch irgendwie angucken wollen will oder sowas. Man will es konservieren. Manchmal sogar so, dass man es vergisst, den Moment selber zu erleben. Es geht in dem Moment nicht ums Festhalten. Das muss der Petrus auch lernen in dieser Geschichte. Es geht um das, was hier gerade passiert. Jesus ist gekommen, um Gesetz und Propheten zu erfüllen. Das soll man sehen. Und das hat Jesus selber auch schon mal gesagt. Ein paar Kapitel weiter vorne im Matthäus-Evangelium kann man das lesen, dass er das Gesetz und die Propheten nicht auflöst, nicht beendet, sondern erfüllt. Hier kommt zusammen, was in der ganzen Geschichte schon angelegt ist. In ihm kommt zusammen, in dem kommt das zusammen, was Mose repräsentiert, die er repräsentiert, das kommt in Jesus in einem Punkt zusammen. Es gibt einen Zusammenhang an diesem einen Punkt zwischen dem alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel hatte, und dem neuen Bund, den Christus aufrichtet. Und sichtbar ist es auf diesem Berg, in den Personen, die da zusammenkommen. Was ein Treffen, was ein Gipfeltreffen, das Petrus da erleben darf. Und er selber, er hat auch eine Rolle in der ganzen Geschichte. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das hat Jesus 6 Tage vorher zu ihm gesagt. Es ist der 7. Tag, nachdem er diesen Auftrag gehört hat. 7 ist in der Bibel immer die Zahl der Vollendung, so wie es schon in der Schöpfungsgeschichte war. Ja, da wird die Schöpfung vollendet, erfüllt. Und so ist es hier auch. Nach 6 Tagen, wo er sich hat fragen können, was heißt es eigentlich, dass Jesus sagt, auf mich, auf den Felsen möchte ich die Gemeinde bauen, wird es ihm hier deutlich. Er hat nämlich auch eine Rolle in dieser Zusammensetzung auf dem Berg. Er und die anderen Jünger, die stehen für das, was kommt, für die Zukunft, für die Kirche, für das, was passiert, wenn Jesus nicht mehr in der Welt ist. Dann sind sie nämlich dran, dann bekommen sie die Aufgabe. Und so wird ihnen das gezeigt, was war, damit sie das weiterführen in der Zeit, die kommt. Petrus ist mehr als nur ein Genießer. Er hat auch eine Funktion bei diesem Treffen auf dem Berg. Jetzt besteigen wir, liebe Gemeinde, heute keinen Berg miteinander. Aber heute hören wir diese Geschichte von Jesus, Mose, Elia, Johannes und Jakobus. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann stehen wir schon durch das Lesen von dieser Geschichte, dadurch, dass wir uns das vielleicht auch bildlich vorstellen, wie die da auf dem Berg sich getroffen haben, ein Stück weit mit auf dem Berg. Und wir dürfen ein Stück weit mitbeobachten, was da passiert. Wir sind Teil von diesem Gipfeltreffen. Wir sind Beobachter heute Morgen, Zuschauer von dieser Szene. Wir hören zwar nicht, was Jesus mit den beiden Besuchern aus der alttestamentlichen Zeit bespricht. Das wird uns in Matthäus Evangelium nicht erzählt. Vielleicht wird es uns interessieren, was die da so besprechen. Wird uns aber nicht erzählt, das ist uns nicht vor Ohren. Aber wir dürfen Mäuschen spielen beim Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Das wird uns nämlich erzählt. Und da haben auch wir eine Rolle in dieser Begegnung. Durch den Bericht von den Evangelien sind wir im Grunde mit auf diesem Berg. Und in der Version von Lukas steht noch ein bisschen mehr drin. Da steht nämlich sogar drin, warum die auf diesen Berg gegangen sind. Der Lukas schreibt nämlich, sie gehen auf den Berg, um zu beten. Das heißt, die machen was ganz Alltägliches. Jesus nimmt die Jünger mit zum Gebet. Hat er öfters gemacht. Er geht dazu auf den Berg. Auch nicht außergewöhnlich. Hat er öfters gemacht. Es ist eigentlich Routine. Aber dann erlebt man sowas ganz anderes als die normale Gebetszeit. Vielleicht ist es für uns ganz ähnlich. Für uns ist Gottesdienst am Sonntagmorgen eigentlich auch mehr als Routine. Mehr als Gewohnheit. Vielleicht sitzt man hier, weil es dazugehört zum Sonntag und weil es irgendwie normal ist und weil es auch gut ist, solche Routinen zu haben. Aber es ist viel mehr als das. Gottesdienst zu erleben ist mehr als Gebet und Lied und Predigt zu hören, wenn wir sehen, was unsere Rolle ist in diesem großen Zusammenhang, der uns hier vor Augen geführt wird. Dass wir Kirche sind, wenn wir auf die Erfüllung Jesu von Prophetie und von Gesetz sehen, wenn wir das erkennen, wenn wir meinen, es ging im Christentum nur um das Festhalten von etwas, um das Konservieren von was gut tut vielleicht oder was uns irgendwie Gewohnheit geworden ist, was Beeindruckendes oder irgendeine Tradition, dann dürfen wir mit Petrus lernen, dass es um mehr geht, auch für uns um mehr geht, dass es nicht das Anliegen Gottes ist, was fortzuführen, was halt irgendwie angefangen hat. Da erscheint Gott selber auf einmal auf diesem Berg. Das darf der Petrus erleben. Der will Hütten bauen und dann auf einmal krätscht ihm Gott selber dazwischen. Gott kommt selber auf diesen Berg. Jetzt wird die Erscheinung noch besser. Er macht es manchmal auf Bergen. Wenn man sich mit der Bibel sich ein bisschen auskennt, dann gibt es da mehrere Beispiele. Und wir haben an den letzten Sonntagen jetzt in dieser Epiphanias-Zeit auch schon auf manche Gottesbegegnungen geschaut, auch auf Bergen. Da euch vielleicht, vor ein paar Wochen haben wir uns Gedanken gemacht, wo Mose auf dem Berg Sinai gestanden ist. Gott zieht an ihm vorüber, er kann es nicht angucken, weil er es nicht aushält, aber er muss in der Felsspalte stehen. Dann darf er sehen, dann darf er Gott erleben quasi im Rückblick. Auf dem Berg Sinai. Eine Geschichte von Mose. Es gibt auch eine von Elia. Elia steht auf dem Berg Horeb und auch da begegnet ihm Gott, nicht in dem großen Feuersturm, sondern in dem leisen Säuseln, aber auch er darf Gott ganz direkt begegnen auf einem Berg. Und jetzt kriegt in der Anwesenheit von Mose und Elia Petrus auch so ein Erlebnis und die zwei anderen Jünger, dass Gott auf ihren Berg kommt, in ihre Gebetsroutine auf einmal hineingrätscht und ihnen ein Wort zuspricht. Etwas, das er anderen auch schon gesagt hat. Er hat es anderen bei der Taufe von Jesus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. So heißt er. Das sehen wir schon gut. Dies ist mein geliebter Sohn. Ah, wo habe ich es? Ich mache nochmal zurück, dass ihr es nochmal seht. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist die Botschaft, die die Jünger hören dürfen. Das haben andere Jünger schon gehört bei der Taufe Jesu. Da waren Petrus, Jakobus und Johannes nicht dabei. Aber jetzt dürfen sie es hören. Und dann setzt Gott noch was dazu. Nämlich er sagt, hört auf ihn. Er spricht die Jünger ganz direkt an. Er sagt nicht nur was über Jesus, sondern er spricht sie direkt an und sagt, hört auf den. Das ist das, was Gott dem Petrus mitgibt. Nicht Hütten bauen, sondern auf Jesus hören. Für uns, liebe Gemeinde, hat man diesen Text aufgeschrieben. Wir dürfen heute Zaungäste sein beim Gipfeltreffen, aber als Christen sind wir mehr als nur staunende Zuschauer von dieser Szene. Als Christen sind wir auch Hörer von diesem Wort, das Gott sagt, hört auf meinen Sohn. Das ist mehr als eine routinierte Gebetszeit zu erleben. Plötzlich ist Gebet mehr als Bitten vor Gott tragen, plötzlich ist Gottesdienst mehr als das, was halt zum Sonntag dazugehört, wenn man hinhört und sich sagen lässt, hört auf meinen geliebten Sohn. Wenn man das als Wort für sich selber heute mitnehmen kann. Für die Jünger ist das eine ziemlich umwerfende Botschaft. Das haut die wirklich um, dass Gott persönlich zu ihnen spricht. Sie werfen sich zu Boden, vielleicht fallen sie auch hin. Auf jeden Fall werden sie ganz klar vor dem großen Gott, wie es ja schon öfters bei den Gottesbegegnungen war, dass da auf einmal der Mensch ganz klein wird, weil er die Größe kaum aushalten kann. Und dann kommt aber dieser schöne Satz. Ihr seht es da in Vers 7. Ich glaube, ich habe es auch nochmal extra aufgeschrieben. Genau hier. Die Jünger erschraken zu und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Und dann kommt dieses Schöne, dann berührt sie Jesus. Sie sehen nichts und Jesus geht zu ihnen hin und berührt sie. Ganz vorsichtig und sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Und dann machen sie die Augen wieder auf. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Mose ist weg, Elia ist weg, die Wolke ist weg. Es ist nicht mehr so beeindruckend, wie es gerade war. Aber was sie noch sehen, ist, dass Jesus noch da ist. Und damit ist alles da, was sie brauchen. Der, auf den sie hören sollen, der ist da. Es geht nicht so sehr um das eindrückliche Erlebnis, das ihnen auf dem Berg geschenkt wird, sondern es geht auf das Hören. Um das Hören auf Jesus. Und das ist das Beeindruckende, was sie mitnehmen sollen. Womöglich denken wir mal in unserem Glauben auch, ich brauche Jesus und irgendwas. Ich brauche Jesus und so ein Erlebnis, das mich so dermaßen beeindruckt, um glauben zu können. Vielleicht wünscht man sich das manchmal. Oder man denkt, ich brauche Jesus und die perfekte Gemeinde, wo ich meinen Glauben leben kann, so wie es zu mir passt. Oder ich brauche Jesus und die Formen, die Gewohnheiten, die meinen Glauben ausmachen. Und vielleicht wacht man dann manchmal so auf und macht die Augen auf, so wie es die Jünger da getan haben und sieht, naja, manches ist vielleicht auch gar nicht mehr da. Vielleicht braucht es manches auch gar nicht. Vielleicht braucht es gar kein großes Erlebnis. Vielleicht braucht es gar nicht das Perfekte in der Gemeinde. Vielleicht braucht es einfach nur Jesus, auf den man hinhören kann. Und es reicht schon. Die Jünger sehen in diesem Moment niemanden mehr außer Jesus. Die Erscheinung ist vorbei, die Stimme von Gott ist nicht mehr hörbar für sie, aber sie haben trotzdem alles, was sie brauchen, denn sie haben Jesus, der mit ihnen geht, der sie begleitet, auch zurückbegleitet in ihren Alltag, auch wenn es wieder vom Berg runter geht. Und dann machen sie sich auf den Rückweg, zurück in den Trubel, in die Herausforderungen des Alltags, da wo der Glaube ohne Bergerscheinungen auskommt, wo er manchmal auch herausfordernd wird und da wo manchmal auch Fragen kommen und wo es Zweifel gibt und so weiter. Es ist kein ganz leichter Weg, nach so einem Erlebnis zurückzugehen, wieder runter von diesem Berg zu steigen. So wie wir manchmal vielleicht auch, wenn wir irgendwie ein tolles Erlebnis gehabt haben, dann muss man wieder zurück in den Alltag. Oder manchmal ist es so, dass man den Sonntag genießt, ja, mit dem, was er einem gibt. Und dann auf einmal kommt der Montagmorgen und dann wird es wieder schwierig und anstrengend und so weiter. Ihr kennt es ja alles. Dieser Rückweg ist gar nicht so einfach. Aber wir dürfen den Rückweg gehen im Wissen, dass Jesus mitgeht, auch mit uns mitgeht. Dass er uns nicht alleine zurückschickt, sondern mitgeht. Allerdings gibt er am Schluss den Jüngern noch einen ziemlich schwierigen Auftrag mit. Als sie den Berg wieder hinunterstiegen, befehlt er ihnen, erzählt niemandem von ihnen, bis ich auferstanden bin. Noch nicht. Ihr sollt es schon erzählen, aber jetzt noch nicht. Warum eigentlich? Damit macht das den Jüngern doch noch viel schwerer. Denn eigentlich, wenn man sowas erlebt hat, sowas, was beeindruckt, oder was vielleicht so ein Strahlen einem aufs Gesicht setzt, dann will man es doch weitererzählen. Es geht euch doch vielleicht manchmal auch so. Ja? Ihr habt irgendwas erlebt, wo ihr sagt, boah, das war so beeindruckend, ja. Ich bin Oma oder sowas, oder ich habe einen tollen Sonnenaufgang gesehen, oder keine Ahnung, was irgendwas, was euch berührt hat, dann möchte man das weitererzählen. Oder man möchte es in seinem WhatsApp-Status posten, dass es die ganze Welt sieht, weil man es teilen möchte, das kann man nicht für sich behalten. Und jetzt sagt Jesus zu den Jüngern, ja, ihr habt was Beeindruckendes erlebt, aber behaltet es erstmal für euch. Ganz schön krass. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, was er ihnen damit gibt. Warum macht er das? Um es ihnen schwer zu machen? Ich glaube nicht, dass es ihnen schwer machen will. Es geht darum, dass zuerst tatsächlich die Erfüllung noch passieren muss. Es geht darum, dass zuerst Jesus noch das erfüllen muss, was er angekündigt hat. Dass er noch nicht gestorben und auferstanden ist. Es muss zuerst noch das Kreuz kommen. Und das ist das bisschen Herausfordernde an dieser Geschichte. Das Fantastische an dieser Verklärungsgeschichte, an diesem Erlebnis auf dem Berg, hat ein Gegenstück in dem Drastischen der Passionsgeschichte, das danach dann kommt. Aber es gibt nur beides miteinander. Denn die Erfüllung gibt es nur mit der Passionsgeschichte. Die Erfüllung von Gesetz und von Verheißungen gibt es nur mit Jesus, der ans Kreuz geht und dann auch aufersteht. Ohne das passiert es nicht. Deshalb muss man beides zusammen sehen. Und deshalb mutet Jesus den Jüngern zu, dass sie zuerst mal, bis es so vollendet ist, dass sie zuerst mal das noch für sich behalten sollen. In unserem Glauben ist es ganz ähnlich. Es gibt auch in unserem Glauben nicht nur die tollen Erscheinungen, nicht nur die beeindruckenden Erlebnisse, nicht nur das, was gut tut, sondern gibt es zwischendurch auch Zeiten, wo es mal schwer wird, wo man auch mal leidet, wo man auch mal kämpft, wo man mal hadert und so weiter. Das gehört alles auch dazu. Und deshalb braucht es auch in unserem Glauben nicht nur den Blick auf den Christus, der in der Herrlichkeit sich uns zeigt, der seinen Glanz auf uns abstrahlen lässt, sondern es braucht auch den Blick auf den Christus am Kreuz und den, der aufersteht, so wie wir es hier ja sehen. Es braucht beides. Und deshalb passt es vielleicht auch ganz gut, dass wir diesen Predigtext heute an diesem Sonntag hören dürfen. Denn heute ist das Ende der Epiphaniaszeit. Heute endet diese Zeit, wo wir uns über die Erscheinungen Gedanken gemacht haben, wie Gott erscheint und was das alles bedeutet für uns. Und ab nächster Woche zählen wir dann rückwärts bis Ostern hin. Da gucken wir dann, beginnt quasi die Zeit, in der wir die Passionsgeschichte dann anschauen, mehr und mehr. Beides gehört zusammen. Und heute ist so ein bisschen dieser Wendepunkt, so wie es damals vielleicht für die Jünger der Punkt auf dem Berg war, wo ja, das beides zusammengebracht werden muss. Aber wenn das für uns heute, dieser Gottesdienst, ein bisschen so sein soll wie ein Ausflug auf den Berg, was nehmen wir dann mit aus dieser Predigt? Vielleicht nimmst du mit, dass du Teil bist von einer Geschichte Gottes, die in ganz großen Zusammenhang steht. Und vielleicht ist es manchmal wichtig für den Glauben, dass wir diesen großen Zusammenhang auch sehen, dass wir nicht nur auf unser Momentanes, auf unser Jetziges, auf das, was uns gerade beschäftigt, sehen, sondern das, was wir ja, den großen Zusammenhang sehen. Oder vielleicht fragst du dich das auch gerade da, warum das sein muss mit dem Leiden und so, wie es die Jünger damals erlebt haben, die die Ankündigung Jesu des Leidens noch in den Ohren haben. 6 Tage lang haben sie sich damit auseinandersetzen müssen. Vielleicht denkst du auch manchmal gerade, ja, warum muss das auch mal schwer sein? Dann nimm das mit aus diesem Gottesdienst, dass das seine Zeit hat, aber dass es auch sein Ende hat. Oder vielleicht nimmst du mit, dass du mit Jesus an der Seite alles das hast, was du brauchst. Für die nächste Woche, für die Zeit, die vor dir steht, auch vielleicht schwierig wird, auch wenn man vom Berg der Verklärung wieder in das Tal des Alltags absteigen muss, dann hast du trotzdem ihn an der Seite. Auch wenn dein Glaube dann keine beeindruckende Lightshow hat und keine Promis mehr hast, die dich vielleicht stärken, du hast Jesus an deiner Seite, der mit dir geht. Er begleitet dich, so wie er die 3 Jünger begleitet hat. So wird er dich begleiten, wenn du nachher wieder heimgehst aus diesem Gottesdienst, wenn du in die neue Woche gehst. Nimm was mit von diesem Erlebnis, von diesem Berg, von dieser Bergtour heute Morgen. Gedanken, Erkenntnisse, das, was dir Gott auf diesem Gipfel heute Morgen geschenkt hat. Nimm das mit. Amen.